Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Daniel und Daniel, du bist auch der Daniel.
Hallo Daniel.
Ist immer blöd, wenn man sich Leute mit dem gleichen Namen einlädt. Aber hier geht's ja noch, weil wir haben ja noch einen zweiten Gast und das ist der Timo. Das heißt, da wird's nicht so viel Verwechslungen geben, hoffe ich zumindest. Guten Morgen.
Hallo. Morgen.
Daniel, du bist der Daniel, also known as Matschi, wenn ich das einfach mal so sagen darf. Ich weiß gar nicht, ob dich das eigentlich stört, wenn man dich so nennt, aber es hat sich einfach zu GameStar-Zeiten so eingeschliffen, weil das mit deinem Nachnamen ein bisschen schwierig ist, wirst du, glaube ich, selber zugeben. Wir haben gerade im Vorgespräch überlegt, ob du damals, du warst schon ein paar Mal zu Gast, da warst du aber noch bei GameStar, aber wir konnten uns beide nicht mehr genau erinnern, es ist auf jeden Fall etwas länger her. Vielleicht magst du ganz kurz mal zwei, drei Worte dazu verlieren, wo du mittlerweile gelandet bist.
Ja, ich war ja 9 Jahre bei GameStar und vor 1,5 Monaten habe ich die Seite gewechselt, bin zur dunklen Seite der Macht gewechselt, auf die Werbe- und Marketing-Seite und bin eben seit August 2013 bei der Red Blue, das ist die Werbe- und Marketing-Agentur der Media Saturn und dafür im Grunde für alles Textliche verantwortlich, was so auf der Saturn-Webseite passiert.
Ah, okay, 1,5 Jahre wolltest du sagen, ne? Du hast Monate gesagt.
Habe ich Monate gesagt? Nee, das waren schon Jahre, tatsächlich.
Okay, ja. Im Prinzip so wie, ich bringe jetzt wieder das blöde Madman-Beispiel was letztens, aber so stelle ich mir immer Werbeagenturen vor. Ich glaube, das ist aber ein falsches Bild, was man hat, oder?
Dazu sage ich jetzt nichts.
Okay, es stimmt also, okay. Okay, also ganz kurz zum Hintergrund für den heutigen Cast. Wer bis jetzt noch dran geblieben ist, wir reden über die Episode 2 von Game of Thrones. Und da wir in Episode 1 schon über das Spiel geredet haben und es sich jetzt nicht lohnen würde, dann nochmal über die Mechanik und sonst was zu reden, das wird explizit ein Spoiler-Cast. Also wir werden ganz viel von der Story jetzt spoilern, werden darüber reden, wie wir uns entschieden haben, ob es möglicherweise Unterschiede gab, wie uns die Story von Teil 2 oder beziehungsweise Episode 2 gefallen hat. Und wir setzen auch auf jeden Fall voraus, dass man Episode 1 gespielt hat. Also das nur vorweg. Wer das sozusagen spoilerfrei noch spielen möchte, dann jetzt bitte abschalten und schauen, dass man es irgendwie vorher spielt und dann erst den Cast hören. Also es soll keiner sagen, wir hätten ihn nicht gewarnt. Timo, zu dir komme ich gleich, aber hast jetzt das Pech, dass du in der ersten Episode schon dabei warst und da musstest du schon den Offenbarungseid leisten, wie gut du dich mit Game of Thrones auskennst und ich sehe keinen guten Grund, warum wir das Daniel nicht auch abverlangen sollten. Deswegen erklär doch mal ganz kurz, wie stehst du zu Game of Thrones, Daniel? Serien, Filme, was ist dein aktueller Stand und was hältst du allgemein überhaupt von der ganzen Marke bzw. dem Universum?
Ich bin recht spät eingestiegen, nicht zum Start, weil damals der Hype mir ein bisschen ungeheuer war und habe dann erst, glaube ich, vor 2 Jahren habe ich dann angefangen, Game of Thrones nachzuholen, allerdings dann in einem ziemlichen Rausch. Und relativ schnell hat sich dann die Serie bei mir im Kopf zur besten Serie aller Zeiten etabliert. Habe dann alle 4 Staffeln durchgeguckt und jetzt kürzlich auch nochmal alle in einem zweiten Rausch nochmal am Stück nochmal nachgeholt, um einfach wieder auf dem neuesten Stand zu sein, wenn jetzt dann die 5. startet. Und insofern best series of all time.
Und Bücher hast du auch gelesen oder hast du die geschenkt?
Die Bücher, da bin ich dabei, sie nachzuholen. Da bin ich momentan am 5. deutschen Band. Also da hänge ich noch ein bisschen hinterher.
Ja, du bist immerhin schon weiter als ich, muss ich ja zu meiner Schande gestehen, weil ich habe es im letzten Cast auch schon gesagt, ich müsste jetzt mit dem 4. Buch mal anfangen. Da hänge ich also hinter Serie und allem überhaupt hinterher. Aber die sind immer so, ja, das ist immer, da hat man sich so viel vorgenommen, wenn man dann gleich wieder, 1200 Seiten oder so, ist immer ein Wälzer. Gut, bei Timo wissen wir, dass der sowieso top aktuell ist und jedes Fitzelchen verschlungen hat. Haben wir das geklärt? Also, Episode 2, The Lost Lords hieß die jetzt, kam jetzt kürzlich raus und Timo, als erste coole Sache, muss man sagen, sie haben Wort gehalten, also das, was du damals im ersten Cast prophezeit hast, sie haben pünktlich die 2. Episode geliefert. Cool.
Echt, haben sie das?
Naja, also zumindest wenige Wochen danach. Es war jetzt keine so eine halbes Jahr Wartezeit, wie man es ja schon bei Walking Dead erlebt hat.
Das stimmt. Die Voraussage von mir war ja, dass sie dann es schaffen abzuschließen, bis die nächste Staffel beginnt. Und das wird immer noch knapp. Oder? Bis April, glaube ich, kommt die neue. 3 Monate, das wird eng. Also ich denke nicht, dass sich das bewahrheiten wird.
Okay, dann habe ich die jetzt zu früh gelobt. Ich dachte, es hat sich tatsächlich so angefühlt, als ob so, ja gut, jetzt 4 Wochen Wartezeit, Ja gut, es war ein bisschen länger, weil es stimmt, die kam ja schon im Dezember raus. Ich habe sie dann erst im Januar gespielt. Vielleicht war das auch der Grund, warum es mir so kurz vorkam. Aber zumindest, darauf glaube ich, können wir uns einigen, oder? Dass es jetzt keine unerträglich lange Wartezeit gab.
Nicht so wie bei Walking Dead oder so. Das ist schon cool jetzt.
Ja, gut, also bei mir fing es in der Episode an und ich glaube, das ist jetzt für uns alle noch gleich gewesen, unabhängig von der Entscheidung, die wir in Episode 1 getroffen haben, dass man endlich mal diesen Asher Forrester, nämlich den Bruder der Forrester Family, kennenlernt. Und der ist ja in der ersten Episode, wird der so ein bisschen Daniel als komischer Charakter dargestellt. Oder zumindest waren wir uns in dem ersten Cast nicht so ganz sicher, was der eigentlich noch für eine Bedeutung haben wird.
Ja, er ist so ein kleines bisschen der Bad Boy der Familie, habe ich den Eindruck, der im Grunde nur von der Mutter geliebt wird. Es gibt vielleicht so ein paar, überhaupt hat die ganze Familie sehr viele Parallelen zur Stark-Familie. Da hast du in der ersten Episode den Ethan gehabt, der in die großen Fußstapfen seines Vaters drehen muss, also siehe Bran Stark. Und hier ist es, glaube ich, vielleicht so ein bisschen die Parallelen zu Jon Snow, der am anderen Ende der Welt für eine andere Sache kämpft und jetzt irgendwie für seine Familie einstehen muss und auch nur von einem Teil seiner Familie geliebt wird.
Und er ist ja jetzt im Prinzip, ohne dass er es weiß, der neue Lord Forrester, weil er der Älteste ist. Und deswegen, auch obwohl er eigentlich im Exil ist, müsste er doch Timo jetzt automatisch dann nicht, dass ich jetzt wieder was Falsches sage. Beim letzten Cast habe ich total viel falsches Zeug gesagt, deswegen hilf mir aus.
Also offiziell nach Titel ist er der Nächstgeborene sozusagen, aber er ist ja nicht daheim und offiziell ja eigentlich noch in der Verbannung, bis er zurück ist, und währenddessen herrscht ja dann der, je nachdem, wen man gewählt hat als Hand sozusagen, der herrscht momentan, bis er halt wieder zurückkommt. Das ist ja der Stand am Anfang.
Genau. Und er ist irgendwo im Osten. Ich habe leider nicht genau aufgepasst, wo er ist, in welcher Stadt, aber das wirkt alles so, dieser Kontinent, dieser große Kontinent im Osten bei Game of Thrones, den man ja kennt, der eher so ein bisschen arabisch angehaucht ist. Ne? Da ist er irgendwo verschollen und ist so ein Kopfgeldjäger oder sowas, ne?
Ich glaube, es ist sogar Meereen, da wo auch Daenerys momentan da umhergeistert.
Ganz genau, ja.
Okay, dann, mir war jetzt nur gerade dieser Name von der Stadt nicht bekannt, aber das ist auf jeden Fall dann in der gleichen Welt da. Und dann gleich der erste Knüller, der dann danach kam, Roderick Forrester, den man ja eigentlich als tot gewähnt hat, weil er bei dem Red Wedding, was in der ersten Episode ja vorkam, gestorben ist oder zumindest vermeintlich gestorben ist, lebt auf einmal doch. Das hat mich sehr überrascht. War das bei euch auch beiden so oder war das vielleicht schon eine erste, ja, ich sag mal, Sache, die, je nachdem, wie man sich in Episode 1 entschieden hat, anders verlaufen ist bei euch? Daniel, bei dir.
Ich muss sagen, es hat mich überrascht und es war auch so ein typischer Game of Thrones-Moment, wenn auch dieses Mal andersrum, weil sonst wird immer der Boden unter den Füßen weggezogen, weil irgendeine Figur einfach mal enthauptet wird oder sonst irgendwie getötet wird und hier kommt mal eine Totgeglaubte zurück. Das hat man ja bisher auch noch nicht gehabt. Hat aber irgendwie wunderbar reingepasst, obwohl ich in dem Moment kurz überlegen musste, wer war denn das nochmal, weil er tatsächlich bei der Bluthochzeit auch nur ganz kurz irgendwie mal zu sehen ist und am Rande erwähnt wird und dann habe ich den Namen komplett wieder vergessen gehabt. Und dann ist er aufgetaucht und dachte mir so, okay, wo muss ich den jetzt kurz hinstecken. Ach genau, das war ja der. Aber trotzdem schöner Moment.
Ich muss da auch zu meiner Schande gestehen, ich habe tatsächlich dann mal in diesem internen Spiel-Wiki kurz nachgelesen und habe mich dann da auch, also mir ging es auch so, weil die Figur ja halt wirklich am Anfang in der ersten Episode 10 Minuten oder sowas maximal überhaupt nur zu sehen ist und dann wird sie schon umgebracht und deswegen hat man sich die auch nicht wirklich gemerkt. Aber Timo, dann gehe ich da von dir aus, dass der bei dir auch dann wiederbelebt wurde, sage ich mal salopp.
Genau, der kommt wieder an. Also ich muss auch sagen, der ist mir auch so komplett schon in Vergessenheit geraten, vor allem, weil ich am Anfang gar nicht gecheckt habe, wo der hin ist, also in der ersten Episode noch. Also der war bei mir einfach plötzlich weg und jetzt ja, kam er wieder. Und mich würde es mal interessieren, ich habe den als Hand sozusagen, habe ich ja den Böseren der beiden gewählt, also nicht den Onkel. Mhm. Und der hätte diesen Wagen, wo der ankommt, hätte er den fast wieder weggelassen. Ich möchte mal wissen, wie es bei euch war, weil da war ja dann auch der König mit draufgelegen. Das hätten die ja gar nicht gemerkt dann.
Ich habe den Bösen genommen, nicht den Bösen, den Netten genommen und bei mir war es ähnlich. Also da hat er auch gesagt, ja, was willst du hier und was erdreistest du dich? Wir haben hier Trauern in dem auf der Burg Forrester und jetzt kommst du hierher und willst uns hier irgendwelche Leichen, sagt er so böse, als irgendwie da verkaufen, willst da noch einen Reibach mitmachen und dann muss man halt wirklich die Tasten drücken, damit man von diesem Wagen runterfällt und dann erst irgendwie versuchen, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, damit das auffällt. Also ich glaube, es ist etwas, Es ist fast, glaube ich, egal, welche Figur man da als rechte Hand ausgewählt hat am Thron.
Was mich ehrlich gesagt zum ersten Mal in diesen beiden Episoden ziemlich enttäuscht hat, weil in der ersten Episode war das ja eine der großen Entscheidungen, die man gefällt hat, wo man tatsächlich auch die Zeit hatte, wo kein Countdown gelaufen ist, sondern du bist da gesessen als Ethan, hast hin und her gucken können und hast dich für einen von den beiden entscheiden können. Und ich bin da tatsächlich fast 10 Minuten gesessen, habe überlegt, weil beide Figuren so ihre Fürs und Widers hatten. Ja. Aber jetzt, in der zweiten Episode, wenn ihr jetzt beide diese Fälle beschreibt, die sind absolut identisch. Und auch sonst ist die Hand der Forresters in dieser Episode ja auch nur eine absolute Randfigur gewesen und hat nichts Elementares zur Geschichte beigetragen, was ich ein bisschen schade finde.
Okay, also ja, das ist das, was wir auch in der ersten Folge angesprochen haben, dass diese Telltale-Spiele ja doch immer so ein bisschen so ein Augenwischerei betreiben und dir immer vorgaukeln, du könntest massiv große Entscheidungen treffen und die hätten massive Auswirkungen auf die fortlaufende Handlung. Und wenn man dann mal seine Erlebnisse miteinander abgleicht, dann stellt man fest, ach, es war jetzt doch alles relativ ähnlich. Und egal, wie wir uns entschieden haben, es kam dann doch immer irgendwie wieder auf den gleichen Handlungsstrang zurück. Deswegen die nächste Frage. Jared Tuttle, der Squire, und da habe ich jetzt auch gelernt, dass es Knappe ist und dass es auch ein Anwärter zum Ritter ist, was Timo, muss ich leider eingestehen, in der ersten Episode schon versucht hat, mir zu erklären, und ich habe es nicht glauben wollen. Er hatte recht. Deswegen Asche auf mein Haupt, ich entschuldige mich. Der war jetzt bei mir auf dem Weg zur Wall. Ich weiß nicht mehr genau, Timo, wie hast du dich da in Episode 1 entschieden? Weil man konnte man ja entscheiden, ob man ihn irgendwie töten lässt, ob man ihm eine Hand abhacken lässt, ob man ihn an die... Man konnte ihn, glaube ich, auch den White Hills geben.
Ich glaube, nee, das mit der Hand ist, glaube ich, sind zwei verschiedene Fälle.
Okay,
dann den, wo man da wegschickt oder wo man entscheiden kann, mit der Hand abhacken, ist ja irgendwie einer, der dann die Familie beklaut. Mhm. Und der, wo dorthin geschickt wird, das ist ja, den man am Anfang auch spielt. Und da kann man, glaube ich, nur entscheiden, ob man den hinschickt und oder da lässt, oder? Also man sagt ja, okay, also ich habe es auch so gemacht, man sagt dann, okay, bevor ich den Mörder da lasse, schicke ich den lieber weg. Das wendet dann ein bisschen unheimlich vielleicht ab.
Hey, aber jetzt, okay, jetzt bin ich schon, der hat doch irgendwie seine Familie da an dem Bauernhof verteidigt, oder?
Das genau, war
doch
der Tuttle. Das war der.
Genau, dann kannst du doch als Lord Forrester, als Ethan, in dem entscheiden, was du mit dem machst, oder?
Also, der kommt dann zurück und den, wo du gewählt hast, hast als Hand, diesen Guten, das ist ja der Onkel, der schickt, also der, mit dem hast du dann die Wahl, ob du ihn wegschickst oder nicht. Und mit Ethan hast du die Wahl, auf diesem, im Hof dann so einen, der einen dann beklaut hat, was du mit denen machst.
Ah, okay, stimmt. Ja, ja gut, aber das ist halt Game of Thrones, da kann man auch schon mal durcheinander kommen bei 2000 Handlungssträngen. Okay, also der war bei mir auf jeden Fall auf dem Weg zur Wall. Daniel, hast du diesen Handlungsstrang dann auch noch gehabt oder ist das bei dir auch?
Und ich glaube auch, dass es immer so sein wird. Das ist auch im Trailer angeteasert worden und so weiter. Auf den ganzen Wallpapers hat man schon Jon Snow gesehen. Also ich glaube, da führt kein Weg drum rum.
Okay, ja, stimmt. Das war auch nämlich so, dass Jon Snow das erste Mal da eben aufgetaucht ist. Man lernt ihn dann eben kennen an der Wall, wo er auch eben, wo man ihn dann auch aus der Serie immer kennt. Und das, ja gut, scheint dann halt eben tatsächlich einfach Spiele-Serien-Kanon zu sein, dass das im Adventure immer so vorkommt. Duncan heißt er übrigens, ist mir übrigens der Name wieder eingefallen von dem Guten, ne? Wie gesagt, der ist bei mir dann Sentinel auf der Burg Forrester, Ironwrath heißt die, ne? Genau. Und die ist bei mir belagert von den Whitehill-Soldaten. Das war ja auf jeden Fall so, dass man am Ende der ersten Episode, das war ja der große Knüller, dass der Ethan da umgebracht wird und dass dann der Ramsay Snow sagt, ja, und meine Soldaten, die lasse ich jetzt da aus Sicherheitsgründen, um das hier mehr oder weniger zu belagern. Und da habe ich jetzt, war das bei mir so, dass die alle betrunken waren und es war auch so, dass der Duncan gesagt hat, ja, das ist das Einzige, was wir machen können, um die unter Kontrolle zu halten. Und das müsste dann ja bei dir, Timo, anders gelaufen sein, ne? Weil du hattest ja eine andere Hand am Hof.
Ach so, nee, aber das ist genau das Gleiche. Man wird sogar noch gefragt, ob man also der Böse, der schlägt dann auch vor, ich weiß nicht, ob das Duncan dann genauso macht, aber der hat mir vorgeschlagen, dann die aushungern zu lassen. Oder halt dann eben mit Alkohol zu bedienen, damit sie Ruhe geben sozusagen. Ja. Und genau, und das, also bei mir war das im Endeffekt dann auch so, dass die alle betrunken waren, weil ja, besser als irgendwie ein Aufstand.
Ich habe mich dann auch dafür entschieden, die weiter mit Alkohol zu versorgen. Aber okay, dann ist es ja auch wieder egal, wie man da gewählt hat, weil im Endeffekt hat man immer die Wahl zwischen betrunken machen und aushungern. Und egal, welche Hand man gewählt hat, es kommt da immer, man steht immer vor dieser Entscheidung, oder? Da, Daniel, was hast du denn gemacht?
Ich habe sie aushungern lassen.
Ah, okay.
Ja, ich hab's mal versucht. Ich bin eigentlich sonst immer der Gutmensch in solchen Spielen, aber da die ganzen White Hills und Ramsey und so, die gehen mir so dermaßen auf den Senkel, dass ich gesagt habe, okay, jetzt mache ich mal einen auf radikal.
Okay, und was ist dann passiert?
Nichts, weil Whitehill rechtzeitig im Grunde ja aufgetaucht ist und dann im Grunde da mit dieser Erpressung angefangen hat.
Okay. Ja, bei mir ist das halt dann eher so, dass man dann halt, wenn man durch den Hof läuft, dann sieht man halt, wie die alle dastehen und trinken und dann hört man auch manchmal in einer Szene, wo man oben im Thron, oder nicht im Thronsaal, aber halt oben in dem Saal ist, dann hört man halt von unten so Gelächter und Gegröle von der vom Hof rauf und dann habe ich mir gedacht, ja gut, das sind halt jetzt, das habe ich jetzt davon, weil ich die halt betrunken habe. Und weil du sagst, ich bin sonst ja immer der gute Mensch, ich weiß nicht, ob es unbedingt als positive Entscheidung durchgeht, wenn man andere Leute betrunken macht, um sie ruhig zu halten. Deswegen ist auch eher so eine Game of Thrones Entscheidung, wo eigentlich alles grau ist und nichts ist irgendwie wirklich gut. Gut, und dann tauchte der weitere große Handlungsstrang für diese Episode auf, oder zumindest habe ich den so für mich als den wichtigsten Handlungsstrang erkannt, nämlich Roderick ist jetzt eben der neue Lord Forrester, auch weil, wie wir am Anfang gesagt haben, Asher abwesend ist, oder? Timo, Asher ist trotzdem noch älter als Roderick, oder?
Und genau, so habe ich das auch im Stammbaum irgendwie noch in Erinnerung, dass er der Ältere ist.
Okay, aber weil Roderick der Einzige ist, der aktuell auf Ironwrath ist, ist er jetzt dann der neue Lord.
Genau.
Und der hat aber das Problem, es gibt keine Armee oder er hat keine Armee, weil die alle geflohen sind. Und also die Bauern und Leibeigenen sind alle abgehauen. Die meisten Ritter sind irgendwie alle bei der Red Wedding gestorben. Und es ist im Prinzip eine Burg ohne Hofstaat und Armee. Und dann schlagen sie vor, okay, du hast ja eh diese Hochzeit mit der Elena, die ansteht, und die würde dafür sorgen, dass, muss zu meiner Schande gestehen, weiß nicht so ganz genau, von welchem, ob dieses Haus, wo die Elena herkommt, ob man das kennt aus Serie oder Buch, aber die scheint eine Armee zu haben, und das ist quasi, okay, wenn du die heiratest, dann fällt diese Armee als Mitgift irgendwie an dich. So habe ich zumindest verstanden, Daniel, oder?
Ganz genau. Allerdings ist mir die Family auch nicht bekannt.
Okay, Timo, kennst du die?
Nö, also irgendwie Glenmore klingt irgendwie bekannt, aber ich glaube, das ist auch aus einem anderen Universum. Ja, vielleicht. Aber irgendwie ist das so ein Name, aber ich kann mir nicht erinnern, dass in Game of Thrones dass ich ihn gelesen habe.
Okay, also auf jeden Fall, um die Story kurz aufzurunden, die ist, bevor der Krieg anfing, waren die wohl verlobt oder die Verlobung wurde da angekündigt und oder verkündet und damit auch die Hochzeit, aber die hat natürlich nicht stattgefunden, weil alle im Krieg waren und weil auch der Roderick eben im Krieg war und deswegen gar nicht an Hochzeit zu denken war. Und dann hat man, ach du liebe Zeit, muss man schauen, dass diese Verlobung hinhaut. Und das war, glaube ich, ein Moment, wo man es versauen konnte oder beziehungsweise ich es versaut habe. Habt ihr das geschafft, diese Verlobung irgendwie zu halten, Timo?
Nee, ich habe es auch nicht geschafft und ich weiß auch nicht, woran es lag. Und ich habe auch gedacht, dass man es gar nicht schaffen kann. Also ich habe dann, man hat ja dann, muss sie überzeugen und ich habe dann die Liebesschiene versucht und halt auch gesagt, ja, aber ich liebe dich doch und diese Sachen und so, aber das ging komplett nach hinten los und deswegen dachte ich auch, dass man es gar nicht schaffen kann, aber in den Entscheidungen am Schluss sieht man ja dann, dass es möglich gewesen wäre.
Okay, Daniel, hast du es geschafft?
Nee, mir ist es leider genauso passiert und ich habe allerdings tatsächlich eher den Eindruck tatsächlich auch gehabt, das ist einfach auch wieder so ein Punkt, wo Telltale einen in eine Richtung lenkt, wo es gar keine andere Möglichkeit gibt.
Ja, aber es muss ja irgendwie zu schaffen sein, weil ich habe tatsächlich, wie Timo sagt, auch im Abspann dann gesehen, es waren sehr, sehr wenig. Also es waren wirklich irgendwie 90% haben es so wie ich gehabt, dass sie es nicht geschafft haben, aber 10% müssen es irgendwie geschafft haben. Und da wäre jetzt schon, also es würde mich jetzt echt interessieren, wie man das hinbekommt, weil ich hatte auch das Gefühl, die ist ja auch total positiv und sie sagt ja so, ja, ich verstehe das und ich liebe dich ja auch und also ich hatte irgendwie das Gefühl, ich mache da eigentlich alles richtig und trotzdem war ich fast so ein bisschen überrascht, dass sie am Ende sagt, ja, aber trotzdem, also das fühlte sich für mich sehr plötzlich an. Mir ging es da auch so, Timo, wie dir, dass ich da irgendwie das Gefühl hatte, okay, eigentlich habe ich alles richtig gemacht, aber ich habe es trotzdem nicht hinbekommen. Gut, vielleicht sollte mal irgendwie einer der Hörer in die Kommentare schreiben, wenn er das geschafft hat. Was hatte denn hat es mit dem Ring, das habe ich irgendwie nicht so genau verstanden, weil du hast ja dann die Möglichkeit, den Ring des Whitehill-Soldaten zu küssen oder nicht. Und wie hast du dich da entschieden, Timo? Und wie hast du das verstanden, was das für eine Auswirkung auf diese Verlobung hat?
Also, wie ich mich erinnere, ist, glaube ich, dann wieso man es machen soll, weil er einen erpresst, dass der jüngste Sohn, der als Mündler mitgegangen ist, wieder zur Beerdigung kommt. Und ich glaube, das war auch der Grund, wieso er einen dann dazu fordert, dass er sagt, okay, ich bring den mit zur Beerdigung, aber du musst meinen Ring küssen. Und ich hab's auch gemacht, natürlich halt, aus der Begründung heraus, dass ich ja meinen kleinen Bruder dabei haben will. Aber die Elena ist dann wieder irgendwie nicht so gut drauf, wenn man das macht.
Ist ja wieder diese Augenwischerei. Also, weil ich hab's nicht gemacht, weil ich gedacht habe, ich bin hier der Lord Forrester und das ist meine Burg und ich küsse doch nicht dem seinen Ring, ich bin nicht bescheuert. Und dann war es halt auch wieder falsch. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, weil dann ist es halt auch wieder so, dein Stolz, persönlicher Stolz ist dir wichtiger als irgendwie alles andere und so. Also, das heißt, da merkt man jetzt, wenn man jetzt drüber spricht, merkt man, okay, egal wie man es dreht und wendet, man schafft's dann doch irgendwie nicht. Was wird dir immer irgendwie der negativ ausgelegt. Und ich habe jetzt, ich dachte tatsächlich, das wäre mein Fehler gewesen, dass ich vielleicht hätte schaffen können, wenn ich den Ring geküsst hätte. Daniel, was hast du mitgemacht mit dem Ring?
Ich habe da auch kurz überlegt, was mache ich, weil ich Whitehill halt einfach durch den Bildschirm erwürgen könnte. Und habe mich dann doch dazu hinreißen lassen, wie Timo eben, okay, auf die Knie zu gehen und dann doch hier den Stolz runterzuschlucken und den Ring zu küssen, weil Bruder und so.
Okay, aber gebracht hat es ja eben auch nichts.
Nee.
Gut, dann müssen wir noch kurz zurückspringen, was eigentlich für mich schon vorher passiert, wo ich mir auch dachte, okay, vielleicht hättest du das machen sollen, um die Hochzeit zu retten, nämlich die Myra Forrester, die ist ja weiterhin Kammerzofe, auch das Wort, was ich beim letzten Mal irgendwie nicht genau gewusst habe, also Handmaiden für die Lady Marjorie. Und dann hast du die Wahl, ob du die Hilfe von Lady Marjorie anforderst, um die Elena dazu zu bringen. Also du kannst da irgendwie, bittest sie einen Brief zu schreiben, dann sagt sie, nein, ich mach das nicht. Und dann sagst du, ja, vielleicht hast du die Möglichkeit, einen Brief zu fälschen. Weil es halt heißt, okay, wenn sich die Lady Marjorie, die ja sehr mächtig ist und eben als an der Stelle noch potenzielle Königin, was sie ja da zur Debatte steht, sicherlich zukünftig auch noch mächtiger wird. Und wenn die darum bittet, diese Hochzeit einzuhalten, dann wird das sicherlich klappen. Hat einer von euch diesen Brief gefälscht?
Nein. Ich sag ja gut, Mensch.
Ja, auch beide nicht. Vielleicht war das wirklich der entscheidende Punkt. Vielleicht hätte man diesen Brief fälschen müssen, dann hätte man vielleicht das schlechtere Gewissen gehabt, aber man hätte die Hochzeit retten können.
Daniel, nein, ich glaube nicht.
Echt nicht? Okay.
Wirklich nicht. Also ich glaube, dass das Spiel hat tatsächlich zu viel Augenwischerei. Also so viel, dass die Story in so viele unterschiedliche Richtungen gehen könnte, das hat uns Telltale jetzt oft genug gelehrt mit früheren Spielen, passiert halt einfach nicht.
Okay. Und Timo, glaubst du, dass das mit dem Brief geklappt hätte?
Also ich wüsste ehrlich gesagt nicht, was dann hätte klappen sollen, weil wir haben ja jetzt auch eigentlich beide Möglichkeiten in dem direkten Kontakt mit der Elena jetzt ausprobiert, in unseren Fällen, und ich weiß nicht, viel Möglichkeit ist da nicht mehr. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es dazu gebracht hätte. Weil, also ich habe mir den Moment auch gedacht, weil im nächsten Moment kommt ja dann die andere Kammerzofe rein und hätte einen dann ja auch erwischt wahrscheinlich. Und da dachte ich mir noch, okay, da wäre es dann halt verloren gegangen, aber genau. Die hat ja selber Dreck am Stecken sozusagen. Und also ich kann mir schon vorstellen, dass es damit geklappt hätte.
Das habe ich mir genau in dem Moment gedacht, als ich den Brief nicht gefälscht habe und Sekunden später platzt diese andere Kammerzofe da rein, habe ich mir gedacht, siehste, gut, dass du es nicht gemacht hast, weil du wärst in dem Moment sicherlich erwischt worden und dann hättest du dich irgendwie in arge Erklärungsnöte gebracht, was du jetzt da eigentlich gerade machst, weil die auch gleich reinkommt und diesen Brief anschaut und du schreibst dann eben die Hochzeitseinladungen für Marjorie weiter und dann sagt sie so, ja, der Lord sowieso und wer ist denn das? Also sie schaut quasi ungebeten gleich deine Briefe an und gut, also hat es auch nicht geklappt. Wie tragisch. Jetzt haben wir es alle drei unsensible, unromantische Männer geschafft, diese Verlobung aufzubrechen. Was ich da noch ganz schön fand, nämlich die Tochter der Whitehills, die da noch auftaucht, das fand ich einen sehr schönen Story-Teil, weil man diese Whitehills immer nur so als das personifizierte Böse kennenlernt. So, die schicken den Snow, den Ramsay Snow vorbei und dann bringt der alle um und dann nehmen sie dir dein Holz weg und besetzen deinen Hof und die sind total böse. Und dann taucht auf einmal diese Tochter auf. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie ihr das verstanden habt. Ich habe das nämlich tatsächlich so verstanden, dass die nämlich mal eine Liebschaft mit dem Asher hatte und dass das der Grund auch war, warum der verbannt wurde. Timo, hast du das auch so verstanden?
Ich stehe gerade voll auf dem Schlauch. Ich weiß gerade gar nicht, wen du meinst bei Lord Whitehill.
Ja. Da taucht doch dann, als bei dieser Beerdigung, kurz vorher, taucht doch dann diese andere auf und redet dann mit dir, also mit dem Roderick.
Da komme ich überhaupt nicht drauf, gerade ist mir irgendwie nicht in meinem Gedächtnis mehr.
Okay. Ich kann mich auch nur gerade nicht so direkt dran erinnern, aber wenn es so gewesen wäre, dann ist es ein interessanter Kniff und auch ein sehr spannender Punkt, der noch sich in den nächsten Episoden ganz schön entwickeln könnte.
Hä? Ist ja gerade, also könnt ihr echt. Also entweder habe ich wieder was völlig falsch verstanden oder das war tatsächlich ein Part, der bei euch irgendwie in der Form nicht so vorgekommen ist, aber
Du hast doch den Ring nicht geküsst.
Nein.
Als von uns.
Vielleicht
von
war
uns.
Das dann der Grund.
Ja, war der kleine Bruder dann auf der Beerdigung?
Nein.
Vielleicht hängt das damit zusammen.
Ja, weil bei mir kam dann wirklich diese Tochter des Haus Whitehills, den Namen weiß ich jetzt leider nicht mehr, und die redet dann mit dem und dann ist auch erst das der Roderick und alle sind dann erstmal so, oh, was ist denn das für ein Affront, dass die jetzt hier auf der Beerdigung auftaucht, und dann redet die mit dir und sagt auch so, ja, und ich weiß, dass unsere Häuser verfeindet sind, und dann stellst du eigentlich fest, okay, die ist eigentlich gar nicht so böse und die will eigentlich auch, dass der Krieg aufhört, und dann stellst du eben fest, dass, oder das kommt dann so im Gespräch raus, okay, die hatte offenbar eine Liebschaft vor längeren Jahren mal mit dem Asher Forrester, und weil diese zwei Häuser, nämlich die Forresters und die Whitehills, so verfeindet sind, wurde diese Liebschaft im Prinzip zum Skandal erklärt und der Asher wurde deswegen verbannt. Und wir haben ja immer gemutmaßt, okay, der ist halt, hat irgendwas Böses getan oder ist irgendwie zu gefährlich. Ich kann mich noch genau an diese Worte erinnern, die du gewählt hast, Timo, in der ersten Folge. Und da war nicht so ganz klar, warum ist der denn verbannt worden? Und dann ist mir auf einmal klar, der ist verbannt worden, weil er eine Affäre mit der Tochter des Feindes quasi hatte. Aber das ist ja total witzig. Dann war bei euch, Timo, bei dir war dann der Bruder, kleine Bruder da, und was hat der dann für eine Rolle gespielt?
Also da war nochmal, ich weiß nicht, eine Rolle, es war nochmal so ein emotionaler Aufhänger, einfach weil man ja mit ihm, mit Roderick dann mit ihm redet und er natürlich sagt, ja, darf ich daheim bleiben und diese ganzen Sachen halt. Also nochmal so emotional, weil man weggeschickt hat. Aber wo du das erzählst mit dieser Romeo und Julia-Geschichte, irgendwie dämmert es bei mir schon, aber ich kann es nicht wirklich. Also an die Szene mit der Frau kann ich mich nicht erinnern. Das ist echt komisch.
Ja, geil. Dann haben wir jetzt endlich mal was entdeckt, wo wir in dem Cast diskutieren können, dass wir mal was Unterschiedliches hatten. Daniel, dann war bei dir auch der Sohn da, ne?
Richtig, genau.
Okay. Ja, krass. Dann habe ich dann scheint es wirklich so gewesen zu sein, dass man da irgendwie, dass ich da was hatte, was ihr nicht so hattet. Interessant. Ja, dann könnte sich das ja möglicherweise als irgendwie Rettung in der Not für mich erweisen, dass ich da irgendwas gefunden habe. Gut, die Hochzeit, nicht die Hochzeit, die Beerdigung, ist dann im Prinzip auch das Ende von der Episode, und da ging es mir so ein bisschen, das endet eher auf so einen eher melancholischen Ton und ist auch so ein bisschen, ja, naja, es plätschert so zu Ende. Ich weiß nicht, ob ich es vermisst habe, aber es war zumindest kein so ein Knüllerende wie Folge 1, ne? Sondern es war eher so, fühlte sich wie so eine Zwischenepisode an, wie so ein klassischer zweite Episode, wo man sagt, ja gut, da werden halt so ein paar Handlungsstränge von Teil 1 zu Ende gebracht und es wird die Basis für die nächsten Folgen geschaffen. Hat euch das jetzt gestört, dass das eher nicht auf so einen Cliffhanger und Knaller geendet ist, Daniel?
Ich fand's super, denn ich hatte am Ende der ersten Episode hatte ich eben diesen Herzinfarkt-Moment, den man so aus Game of Thrones kennt. Und hier war das genau den richtigen Ton, den Telltale in dieser Episode hätte treffen können, weil wir haben 6 Episoden insgesamt. Eine klassische Geschichte besteht aus 3 Akten. Und das, was am Ende da passiert ist, war so eine richtig schöne Exposition. Es war eine Montage von allen Handlungssträngen, die im Grunde sich auf eine Reise starten. Und das war im Grunde so, jetzt geht's los. Und das war genau richtig getroffen, zusammen mit diesem echt schön geschriebenen Lied. Also emotional, ja, ohne Knallbumm, aber genau in dem Moment, in dem Teil der Geschichte, genau richtig getroffen.
Timo?
Also ich fand's auch gut, aber aus dem Grund, dass davor dieser Kampf mit Myra und dem Lannister-Wachmann da stattfindet. Und das war für mich schon so, ja, dieser Herzinfarkt-Moment, wo der einen dann plötzlich angreift. Das hat mich so an diese Walking Dead, war es Season 2, weiß ich, ist ja ganz am Anfang, ich setze einen Spoiler, so Achtung, Walking Dead-Spoiler. Und da trifft man ja auch auf den Hund, wo man dann eine Beziehung aufbauen soll und der einen plötzlich dann auch angreift. Und das war auch also das war für mich der Herzinfarkt-Moment in der Episode, wo dann der plötzlich einen angreift und wo wir gespielt haben, sind wir das erste Mal auch gestorben, weil wir ihn nicht geschafft haben, zu töten. Dann dreht er einen so richtig kaltblütig mit einem Ruck den Kopf um so. Ach. Und deswegen waren wir da schon so auf, 180, dann war das ganz gut, am Schluss dann mal so ein bisschen ausklingen zu lassen und dann eben so einen, ja, so auf den Antritt der Reise eben nochmal mitzukriegen.
So, ich habe jetzt gerade mal parallel dazu geschaut. Also, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, müsste die Gwyn Whitehill heißen. The Eldest Daughter of the House. Aber leider habe ich jetzt auf die Schnelle auch nicht viel mehr gefunden. Da müsste ich dann aber echt nochmal nachforschen. Aber ich finde, ja genau, Gwyn Whitehill, jetzt habe ich es gerade gefunden im Game of Thrones Wiki. Ganz, ganz kurz, vielleicht finden wir parallel dazu, das ist natürlich immer extrem blöd, parallel irgendwas zu googeln, aber genau, darf ich, ja gut, es ist eh ein Spoilercast, deswegen, Gwyn appears in this episode if Ryan is not brought back to Ironwrath for his father's and brother's funeral, also genau das, was wir spekuliert haben. She comes to Ironwrath by her own accord and wishes to speak to Lord Roderick. She lets him know that she is looking after Ryan at Highpoint and that he is worried he is forgotten about. Vielmehr steht jetzt auch nichts. Also diese Liebesgeschichte ist jetzt hier nicht drin, wie ich das verstanden habe. Aber tatsächlich so, wie wir spekuliert haben, die kommt bei mir nur vor, weil ich den Ring nicht geküsst habe und deswegen mein Bruder nicht auf der Hochzeit aufgetaucht ist. Haben wir das am Ende auch noch geklärt. Gut, was wir in der ersten Folge irgendwie, da haben wir noch ein bisschen diskutiert, weil dieses Game of Thrones im Vergleich zu den anderen Telltale-Spielen schon irgendwie anders ist, weil du viele Schauplätze hast, viele Charaktere und deswegen auch so ein Durcheinander und Chaos, dass man selbst, wenn man es gerade gespielt hat, teilweise durcheinander kommt. Daniel, vielleicht magst du da nochmal sagen, wie dir das grundsätzlich dann irgendwie gefällt, nachdem du jetzt die ersten zwei Episoden gespielt hast.
Am Anfang war ich extrem skeptisch, ob das funktioniert, weil mehrere Handlungsstränge, mehrere Charaktere und dann hat man typisch für Telltale pro Episode 1,5 bis maximal 2 Stunden Spielzeit. Wie kriegen die das da unter? War ich extrem skeptisch. Aber im Nachhinein, jetzt vor allem nach der zweiten Episode, muss ich sagen, das ist genau das, was ja überhaupt Game of Thrones eh immer ausmacht. Egal ob Buch oder Serie. Da hast du auch immer diese dutzenden Handlungsstränge, diese unglaublich vielen Figuren, aus deren Perspektive die Geschichte erzählt wird. Das war nur konsequent, das so umzusetzen und ich finde, es funktioniert.
Ich finde es halt auch cool, wenn ich dann was nachlesen muss manchmal. Also wenn ich halt wirklich, wie Timo auch am Anfang gesagt hat, so dieses, hä, wer war denn jetzt nochmal der Roderick? Dann lese ich das in diesem Wiki nach und kann dann sofort, ach klar, der war das und so hängt das alles zusammen. Und dann merkt man halt richtig, dass das ein großes Universum ist, wo alles zusammenhängt und wo jeder Charakter irgendwie seine Daseinsberechtigung und auch seine wichtigen Aspekte für die fortlaufende Handlung hat. Das gefällt mir tatsächlich sehr gut. Timo, was ist so dein Fazit nach den ersten zwei Episoden?
Boah, gleichbleibend. Meine Erwartungshaltung war schon sehr positiv. Die wurde in der ersten Episode bestätigt und jetzt wieder. Ist immer ein Ja, wie Daniel schon gesagt hat, ist halt das, was Game of Thrones ausmacht. Und ich fieber da genauso mit wie bei der Serie, weil man da auch dann noch interagieren kann. Und deswegen, ja, ich freue mich unglaublich auf die dritte Episode.
Hast du es wieder am PC gespielt? Hattest du wieder diese Technikprobleme zum Launch wie beim ersten Mal?
Diesmal war es viel besser. Ich habe es wieder auf PC mit Controller gespielt, also mit dem Xbox 360 Wireless. Und letztes Mal hat es ja extreme Verzögerungen gegeben. Und diesmal war alles sauber. Es gab auch diesmal nicht diese krassen Framerate-Drops oder es hat nicht gelaggt und nicht gehangen. Also diesmal viel besser als die erste.
Daniel, du irgendwelche technischen Probleme?
Xbox One-Version, die hat gelegentlich doch durchaus, vor allem bei den Quicktime-Events, mal so einen Durchhänger gehabt, aber nicht so schlimm, wie ich es jetzt kürzlich bei The Wolf Among Us hatte, bei der Retail-Fassung, die zum Teil echt krass ist. Also ich weiß nicht, ob es an meiner Konsole liegt oder ob das generell so ein Problem ist.
Nee, das ist ein Telltale-Problem. Also das war auch, Wolf Among Us war bei mir geradezu teilweise unspielbar.
Ja, weil okay, nur noch, gut, ja. Aber das war hier auch schon besser als in der ersten Episode.
Okay. Ja, also da muss ich auch sagen, dass es, man merkt schon manchmal, dass diese, ich weiß immer nie, ob das dann ruckelt oder ob die Kämpfe einfach nur so abgehackte Animationen haben, aber gerade so diese, am Anfang diese Kämpfe mit Asher, da war ich mir nie sicher, soll das jetzt so oder war diese eine Sekunde, die du da so zwischendrin kurz so einen komischen Übergang zwischen den zwei Bewegungen hattest, war das jetzt halt einfach, weil sie es nicht besser programmieren konnten und es eigentlich gar nicht geruckelt hat, sondern es war halt nur so die, weiß ich nicht, interne Ladezeit, bis die nächste Animation geladen wurde. Das ist komisch. Aber gut, ich glaube, wegen der Technik spielt man auch Telltale-Spiele nicht. Das muss man sich einfach bewusst sein, dass das halt, ja, unterstes Niveau ist, was man eigentlich so mittlerweile erwarten würde. Gut, also wir sind weiter gespannt, wie es weitergeht. Ich glaube, sagen zu können, dass das auf jeden Fall weitere Spoilercast nach sich ziehen wird, dieses Spiel, weil es halt doch immer interessant ist. Wie auch jedes Mal fordere ich die Hörer dazu auf, uns wieder gerne zu verbessern, wenn wir wieder irgendwelche Namen, Schauplätze oder Übersetzungen durcheinander gebracht haben. Mittlerweile weiß ich ja, dass es Knappe und Kammerzofe heißt. Wunderbar, dann danke ich euch beiden, dass ihr euch da mal Zeit genommen habt für den Spoilercast und wir werden uns dann hoffentlich bald wieder hören, wenn Episode 3, 4, 5 und 6 ist es ja sogar diesmal rauskommen.
Sehr, sehr gerne.
Alles klar. Ciao.
Ciao. Servus.